Okay, also, lass uns das heute mal ganz genau aufdröseln. Stell dir vor, du triffst jemanden, der wirklich alle Regeln komplett neu schreibt. Aber eben nicht, um dieses ohnehin schon mega komplizierte Regelwerk einfach noch strenger zu machen, sondern um ein völlig erstarrtes, ja, fast schon rein bürokratisches System wieder zutiefst menschlich zu machen.
Ja, genau. Jemand, der dieses System durchschaut.
Absolut. Jemand, der messerscharf sieht, wie Gesetze und Traditionen eigentlich nur noch missbraucht werden, um die Schwachen auszugrenzen. Und der nimmt dann dieses ganze Konstrukt und stellt es komplett auf den Kopf.
Und genau diese Dynamik entfaltet sich ja in der Analyse, die wir uns heute vornehmen.
Richtig. Wir stützen uns da heute auf eine Vorlesung des Theologen Dr. Craig Keener. Der hat nämlich die Kapitel 16 bis 19 des Matthäusevangeliums mal so richtig seziert.
Und unsere Mission für diese Tiefenanalyse heute ist eigentlich ganz klar, oder?
Ja, wir wollen herausfinden, wie Jesus in diesen Texten sämtliche religiösen und gesellschaftlichen Erwartungen seiner Zeit einfach mal sprengt. Also es geht um die radikale Neudefinition von wahrer Macht, um Konfliktlösung und um den ultimativen Schutz der Verletzlichsten.
Wir steigen da an einem Punkt ein, der dramatischer und symbolträchtiger eigentlich kaum sein könnte. Die Szene beginnt auf einem Berg.
Die sogenannte Verklärung.
Genau. Jesus wird da vor den Augen einiger seiner Jünger verklärt, er beginnt buchstäblich zu leuchten. Und Dr. Keener macht hier direkt eine extrem wichtige historische Einordnung für uns.
Weil wir das heute ja oft völlig falsch lesen, oder?
Ja, total. Wenn wir das mit unserem westlichen Verstand lesen, denken wir sofort an griechische Mythen, an leuchtende Halbgötter oder irgendwelche magischen Verwandlungen.
Wie bei Herkules oder so?
Genau sowas. Aber für das jüdische Publikum des ersten Jahrhunderts, an das Matthäus ja geschrieben hat, gab es hier nur eine einzige, völlig logische Assoziation.
Das Echo von Mose auf dem Berg Sinai?
Exakt. Mose verbrachte ja Zeit in der Präsenz Gottes und als er den Berg hinabstieg, da leuchtete sein Gesicht so stark, dass er es verhüllen musste.
Das ist quasi das kollektive, kulturelle Gedächtnis, das hier angetippt wird. Du musst dir das vorstellen, die Zuhörer damals hatten sofort dieses Bild im Kopf.
Und die Parallelen gehen noch viel tiefer in die Details rein. Matthäus erwähnt zum Beispiel, dass sie 6 Tage warteten, bevor sie auf den Berg stiegen.
Okay, das ist kein Zufall, oder?
Nein, überhaupt nicht. Das ist exakt die Zeitspanne, die die Wolke der Herrlichkeit auf dem Sinai ruhte, bevor Gott damals zu Mose sprach.
Wahnsinn.
Ja, und auf diesem Berg spricht Jesus dann mit Mose und Elia, also den beiden absoluten Giganten des Alten Testaments. Und dann ertönt aus einer Wolke eine Stimme, die sagt: Ihn sollt ihr hören.
Ah, und das schließt den Kreis zu einer Prophezeiung, oder? Aus dem 5. Buch Mose, da verspricht Gott ja, einen Propheten zu schicken, der wie Mose sein würde.
Genau. Die unmissverständliche Botschaft ist also: Hört auf ihn. Er ist dieser Prophet.
Wobei China hier ja einen faszinierenden Unterschied herausarbeitet, was dieses Leuchten angeht.
Ja, das ist ein ganz zentraler Punkt.
Mose hat die Herrlichkeit Gottes eigentlich nur wie ein Spiegel reflektiert. Er war in Gottes Nähe und hat sozusagen etwas von diesem Glanz abbekommen.
Er war quasi nur beleuchtet.
Richtig. Aber Jesus hingegen reflektiert diese Herrlichkeit nicht nur. In diesem Moment auf dem Berg bricht seine eigene, ihm innewohnende Herrlichkeit einfach durch.
Er ist das Licht. Er ist das, was Mose damals nur gesehen hat.
Genau. Und das etabliert direkt am Anfang diese kosmische Autorität, die dann alles Weitere in diesen Kapiteln prägt.
Was diesen Moment aber so essentiell für die Erzählung macht, ist eigentlich der sofortige Kontrast, der dann folgt.
Oh ja, der Absturz in die Realität.
Kann man so sagen. Sie erleben dieses unbeschreibliche, strahlende Gipfelerlebnis, dieses absolute spirituelle Hoch. Und dann steigen sie den Berg hinab, zurück ins Tal und landen in der denkbar banalsten, chaotischsten menschlichen Realität überhaupt.
Wo die anderen Jünger gerade völlig versagen.
Ja, die zurückgebliebenen Jünger sind umringt von einer Menschenmenge, sie diskutieren lautstark und sie scheitern gerade kläglich an dem Versuch, einen Dämon aus einem Jungen auszutreiben.
Was mir an dieser Stelle im Text extrem auffällt, und China legt den Finger da ja auch genau in die Wunde, ist diese medizinische und spirituelle Differenzierung. Wir neigen heute oft dazu, Menschen der Antike so ein bisschen als primitiv abzustempeln. Nach dem Motto, die dachten bei jedem Schnupfen und jedem Husten, es sei ein böser Geist.
Ja, das ist so ein typisches Vorurteil. Aber der Text unterscheidet hier sehr wohl.
Das ist enorm wichtig, ja?
Schon sehr früh im Matthäusevangelium, im 4. Kapitel, wird ganz klar zwischen verschiedenen Krankheiten unterschieden. Geister konnten im Verständnis der damaligen Zeit das Nervensystem angreifen und Symptome hervorrufen, die klinisch wie eine schwere Epilepsie aussahen.
Aber sie wussten, dass es nicht dasselbe ist.
Richtig. Die Autoren wussten sehr wohl, dass nicht jede neurologische Störung dämonisch war. Dr. Kiener betont hier, dass es geistliche Urteilskraft brauchte, um die eigentliche Ursache überhaupt zu erkennen.
Und in dieser konkreten Situation im Tal war es nun mal eine spirituelle Besessenheit.
Genau. Und die Jünger wussten das auch. Sie hatten so etwas in der Vergangenheit ja schon erfolgreich behandelt, aber hier scheitern sie einfach komplett.
Und Jesus konfrontiert sie dann schonungslos mit dem Grund dafür, ihr Kleinglaube. Und da liefert er dieses berühmte Bild vom Glauben, der so klein ist wie ein Senfkorn, aber trotzdem Berge versetzen kann.
Ein Bild, das heute extrem oft missverstanden wird.
Total. Ich muss echt sagen, dieses Bild wird in unserer modernen Spiritualität oft völlig verdreht. Man tut immer so, als sei Glaube wie so ein Muskel, den man aufpumpen muss.
Oder eine Art mentale Energie.
Genau. Wenn er sich nur stark genug anstrengt und bloß alle Zweifel wegdrückt, dann generiert man dieses Wunder aus sich selbst heraus. Aber es ist überhaupt nicht der Punkt. Für mich lässt sich das am besten mit einer Kreditkarte vergleichen.
Okay, warte, eine Kreditkarte. Das musst du genauer erklären.
Schau mal, wenn du vor einem Haus stehst, das du kaufen willst, da kommt es überhaupt nicht darauf an, wie groß oder schwer das Stück Plastik in deiner Hand ist. Deine Kreditkarte kann winzig klein sein, sie kann zerkratzt oder verbogen sein, das Material der Karte ist völlig egal. Was den Berg versetzt oder in dem Fall das Haus kauft, ist nicht das Stück Plastik, sondern das gigantische, unerschöpfliche Bankkonto, das hinter dieser Karte steht.
Ah, okay. Ja, das ist ein starkes Bild.
Es geht beim Glauben eben nicht darum, eine riesige Menge an eigener spiritueller Kraft anzusammeln. Eine winzige Menge Glaube, wie so ein Senfkorn, reicht völlig aus. Solange dieser Glaube, wie so ein Terminal, einfach mit der unendlichen Macht des Schöpfers verbunden ist.
Diese Analogie trifft den Kern der historischen Situation da im Tal perfekt. Die Jünger starrten auf den Dämon, sie starrten auf ihre eigene Unfähigkeit und hatten schlichtweg vergessen, auf wessen Bankkonto sie da eigentlich Zugriff hatten.
Sie hatten den Schöpfergott aus den Augen verloren.
Ganz genau. Aber das Ganze wirft dann sofort eine riesige philosophische Frage auf, finde ich.
Welche meinst du?
Naja, wenn du gerade von einem Berg kommst, wo sich die Herrlichkeit des ganzen Universums offenbart hat und du begreifst, dass du theoretisch Berge ins Meer werfen könntest.
Ja.
Wie bewegst du dich dann in einer ganz normalen, alltäglichen Gesellschaft? Wie gehst du mit irdischen Autoritäten um, die auf einmal Steuern von dir wollen? Das führt nämlich direkt zur nächsten großen Konfrontation in diesem Text, der Tempelsteuer.
Oh ja. Die Steuer.
Alle erwachsenen jüdischen Männer waren gesetzlich dazu verpflichtet, jährlich eine halbe Schekelsteuer für den Erhalt des Tempels in Jerusalem zu zahlen. Und Dr. Kiener gibt hier einen wahnsinnig spannenden Einblick in die damalige wirtschaftliche Realität.
Der Tempel war ja unvorstellbar reich, oder?
Absolut. Der Prunk war dermaßen ausufernd, dass im Tempel eine gigantische goldene Weinrebe hing. Und reiche Spender ließen da jedes Jahr noch mehr massive goldene Zweige und Blätter dranhängen.
Das ist ja völlig absurd.
Es war eine regelrechte Verschwendung von Reichtum. Und das, während die Landbevölkerung draußen oft hungerte.
Und da Jesus ja gerade auf dem Berg als der wahre Sohn Gottes offenbart wurde, argumentiert er gegenüber Petrus jetzt völlig logisch. Er sagt, Könige erheben keine Steuern von ihren eigenen Kindern.
Sie besteuern die Untertanen.
Richtig. Als Sohn des Königs, dem dieser Tempel ja eigentlich gewidmet ist, ist Jesus von dieser Steuer theoretisch komplett befreit. Das System hat absolut keinen moralischen oder rechtlichen Anspruch auf ihn.
Und dennoch zahlt er sie.
Ja, und auf die wohl absurdeste Art, die man sich vorstellen kann. Das ist ja fast schon witzig.
Die Sache mit dem Fisch.
Genau. Er sagt, Petrus, er soll zum See gehen, eine Angel auswerfen Und im Maul des ersten Fisches, den er fängt, da wird genau die Münze liegen, die für beide reicht, um diese Steuer zu bezahlen.
Das hat wirklich was extrem Humorvolles, fast schon Satirisches.
Jesus sagt im Grunde, okay, diese irdische Institution verlangt hier Geld, das ihr eigentlich gar nicht zusteht, aber wir wollen keinen künstlichen Skandal provozieren und den Menschen keinen Vorwand geben, unsere eigentliche Botschaft abzulehnen.
Mhm.
Du willst Geld? Fein. Ich nutze meine kosmische Autorität über die gesamte Schöpfung und ziehe dir dein Geld einfach aus dem Maul von einem Fisch.
Das ist der entscheidende Mechanismus hier, den China aufzeigt. Jesus vermeidet es, unnötigen Anstoß zu erregen. Er ordnet sich der menschlichen Bürokratie unter, einfach um nicht vom eigentlichen Ziel abzulenken.
Um keinen Skandal auszulösen.
Genau. Und diese Sensibilität dafür, wie unser Handeln auf andere wirkt, das zieht sich wie ein roter Faden dann auch in die internen Dynamiken seiner Gemeinschaft. Denn wenn man nach außen hin keinen Skandal verursachen soll, wie regelt man dann die Konflikte im Inneren?
Ah, und das bringt uns zum Kapitel 18, zu dieser radikalen Neudefinition von Status. Die Jünger streiten sich ja, wer der Größte in diesem neuen Reich sein wird.
Was in einer antiken Kultur, die extrem auf Ehre und Schande und Hierarchien fixiert war, ganz normal war.
Aber Jesus stellt ein Kind in die Mitte und er sagt, wahre Größe bedeutet vollkommene Abhängigkeit und Demut.
Und er verknüpft das direkt mit einer unfassbar scharfen Warnung.
Der Mühlstein.
Richtig. Wer diese sogenannten Kleinen, also die Einfachen, vielleicht noch unsicheren Gläubigen, die noch nicht so viel verstehen, zum Stolpern bringt, für den wäre es besser, mit einem schweren Mühlstein um den Hals im Meer versenkt zu werden.
Das ist eine krasse Ansage. Und um diese enorme Fürsorge zu illustrieren, nutzt er dann das Bild vom verlorenen Schaf. Der Hirte lässt die 99 zurück, um das eine zu suchen.
Ein Bild, das wir heute oft nicht ganz verstehen.
Man fragt sich doch, Moment, lässt er die 99 Schafe jetzt völlig schutzlos bei den Wölfen stehen?
Genau da liefert China den historischen Kontext, der das Bild erst auflöst. Hirten waren im antiken Nahen Osten nämlich so gut wie nie allein unterwegs.
Ah, okay.
Sie trafen sich meistens an Wasserstellen und ihre Herden vermischten sich dort oft. Wenn ein Hirte also loszog, um ein einzelnes verirrtes Schaf zu suchen, dann blieben die restlichen 99 in der Obhut der anderen Hirten. Sie waren völlig sicher.
Und wie haben die Herden danach wieder auseinanderbekommen?
Durch speziell antrainierte Rufe oder so Flötentöne. Damit konnten die Hirten später ihre jeweilige Herde problemlos wieder separieren.
Weißt du, das ändert die Stoßrichtung der Geschichte für mich enorm. Es geht hier also gar nicht um die rücksichtslose Gefährdung der Mehrheit. Es geht um diesen unermüdlichen Aufwand, den Gott für ein einziges verirrtes Individuum betreibt.
Absolut.
Aber hier muss ich mal kurz die Bremse ziehen.
Warum?
Wir reden hier über Kinder, über Demut und über diesen sanften Hirten, der jeden Winkel absucht. Aber im fast gleichen Atemzug skizziert Jesus dann einen knallharten, fast schon bürokratischen Prozess, wie man Leute aus der Gemeinschaft wirft.
Die Kirchenzucht.
Genau. Zuerst redet man privat, dann nimmt man Zeugen mit, dann zerrt man denjenigen vor die ganze Gemeinde. Später bei Paulus lesen wir sogar davon, Menschen dem Satan zu übergeben. Wie passt denn diese fast brutale Exkommunikation zu der grenzenlosen Liebe des Hirten?
Das ist eine sehr gute Frage. Aber für das antike Ohr war das überhaupt kein Widerspruch. Es war vielmehr die notwendige Konsequenz von Liebe und dem Schutz der Gemeinschaft. Kehle analysiert diesen dreistufigen Prozess vor dem Hintergrund des Judentums im ersten Jahrhundert.
Okay.
Die erste Stufe also, das private Gespräch, diente ironischerweise genau dem Schutz des Beschuldigten. Es sollte nämlich verhindern, dass jemand öffentlich diffamiert wird, nur weil ein anderer gerade wütend auf ihn ist.
Ah, das macht Sinn. Man klärt es leise.
Genau. Erst wenn diese Einsicht völlig fehlt, zieht man andere hinzu. Wir finden ganz vergleichbare Disziplinarverfahren auch in den Schriftrollen vom Toten Meer, bei der Qumran-Gemeinde. Dort gab es abgestufte, oft auch nur temporäre Ausschlüsse.
Die Exkommunikation war also nicht einfach eine leichtfertige Strafe für kleine Fehltritte, sondern wirklich die absolute Notbremse für das System?
Exakt. Es ging um Fälle, in denen jemand hartnäckig in einer zerstörerischen Haltung verharrte und damit das spirituelle Überleben der ganzen Gemeinschaft gefährdete. Oder eben die Glaubwürdigkeit der Botschaft.
Paulus hat das ja auch angewendet.
Ja, Paulus wendete das an, wenn absolute Kernwerte des Evangeliums auf dem Spiel standen. Der Ausschluss war immer die Ultima Ratio, also das letzte Mittel. verbunden mit der Hoffnung, dass die Person die Konsequenzen spürt und dann umkehrt. Und genau in diesem juristischen Rahmen müssen wir auch diesen berühmten Satz verstehen. Was ihr auf Erden bindet, wird im Himmel gebunden sein.
Das ist ja ein Satz, der heute in manchen Kreisen fast wie so ein magischer Zauberspruch verwendet wird, um irgendwelche unsichtbaren Mächte oder Dämonen zu fesseln.
Was eine völlig ahistorische Projektion ist. China zeigt ganz klar, dass Binden und Lösen ein etablierter jüdischer Rechtsbegriff war. Der Historiker Josephus nutzte ihn zum Beispiel, um disziplinärische Autorität zu beschreiben.
Was genau hieß das dann in der Praxis?
Binden bedeutete, jemanden juristisch für schuldig zu erklären und ihn an die Konsequenzen zu binden. Lösen bedeutete, ihn freizusprechen. Es war ganz einfach die Vollmacht, die ethischen Grenzen der Gemeinschaft zu verwalten.
Und wenn man so ein System von Disziplin und rechtlichen Grenzen aufbaut, dann stößt man unweigerlich auf die komplexeste menschliche Frage überhaupt. Wo genau ist die Grenze der Gnade?
Genau diese Frage stellt Petrus dann ja auch.
Er fragt Jesus, wie oft muss ich vergeben? Bis zu 7-mal? Petrus dachte vermutlich, er sei unglaublich großmütig damit.
Mal eben und leg noch eins drauf.
Und Jesus antwortet, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal.
Was natürlich keine buchstäbliche Obergrenze von 490 Verfehlungen meint. Es ist eine Zahl, die einfach für Unendlichkeit steht.
Und um diese unendliche Vergebung greifbar zu machen, erzählt Jesus dann das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Ein Gleichnis, das ja extrem von seinen völlig absurden, überzogenen Proportionen lebt.
Die Zahlen sind hier entscheidend.
Lass uns unbedingt über diese Zahlen sprechen. Da ist also ein Knecht, der seinem König 10.000 Talente schuldet. Für uns klingt das abstrakt, aber wir müssen die Dimensionen verstehen. Das Wort für 10.000, Myriade, war die höchste Zahl, die es in der griechischen Sprache gab. Ein Talent war die größte Währungseinheit. 10.000 Talente entsprechen in etwa 230.000 Jahresgehältern eines einfachen Arbeiters in der Antike.
Das ist eine unvorstellbare Summe.
Um das mal politisch einzuordnen, Herodes der Große, der ja wirklich als unglaublich reicher und ausbeuterischer Herrscher galt, trieb im ganzen Land pro Jahr vielleicht so 800 bis 900 Talente an Steuern ein. Dieser Knecht schuldete dem König mehr als die gesamten Steuereinnahmen eines Königsreiches über ein ganzes Jahrzehnt.
Kena verortet den historischen Hintergrund dieser Geschichte bei den hellenistischen ptolemäischen Königen. Die setzten oft eine Elite von Steuerpächtern ein, welche über solche gigantischen Summen verfügten.
Okay, das heißt, das waren richtig hohe Tiere.
Genau. In der Geschichte fordert der König jedenfalls, dass der Knecht und seine Familie als Sklaven verkauft werden. Wirtschaftlich gesehen ist das natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Weil ein Sklave nicht viel einbringt?
Ein Sklave brachte vielleicht ein einziges Talent ein. Der König würde also auf 9.999 Talenten sitzen bleiben. Der Knecht fällt dann auf die Knie und fleht um Aufschub, was bei dieser Summe völlig lächerlich ist. Und der König? Er erlässt ihm aus reiner Barmherzigkeit die gesamte Schuld.
Einfach so, eine astronomische, unbezahlbare Schuld wird einfach aus den Büchern gestrichen. Aber jetzt kommt die Pointe. Dieser Knecht, dem da gerade im Grunde die Staatsschuld eines kleinen Landes erlassen wurde, der verlässt den Palast und trifft einen Kollegen.
Genau.
Und dieser Kollege schuldet ihm 100 Dinare. Das ist das Äquivalent von 100 Tageslöhnen. Ein winziger Bruchteil. Laut China etwa 1 Millionstel seiner eigenen, gerade erlassenen Schuld. Und was macht er? Er packt den Mann am Hals, würgt ihn und lässt ihn ins Schuldgefängnis werfen.
Er würgt ihn wirklich. Das ist historisch belegt.
Echt jetzt?
Ja. Antike Dokumente belegen, dass Gläubiger ihre Schuldner tatsächlich oft öffentlich würgten, einfach um sie zu demütigen und zur Zahlung zu zwingen. Das war eine gängige Praxis.
Aber stell dir das mal heute vor. Jemandem wird von der Bank ein Kredit in Höhe von 3 Milliarden erlassen und auf dem Parkplatz vor der Bank verprügelt er dann einen Bekannten, krankenhausreif, weil der ihm noch 50 Euro fürs letzte Mittagessen schuldet.
Genauso absurd ist es. Und im Kontext der Geschichte macht der Knecht den König durch sein Verhalten natürlich öffentlich völlig lächerlich. Der König hat unermessliche Gnade gezeigt und sein Untergebetener nutzt diese frisch gewonnene Freiheit, um das System der Unterdrückung sofort wieder aufzubauen.
Das lässt den König dumm und leichtgläubig aussehen?
Richtig. Und das Urteil des Königs ist dann unerbittlich. Der Knecht wird den Folterern übergeben, bis er die vollen 10.000 Talente bezahlt hat.
Was er ja niemals kann. Das bedeutet also ewige Strafe. Und genau an diesem Punkt, da haken heute viele Menschen aus, wenn sie das lesen.
Weil es so hart klingt?
Ja, sie hören von Folterknechten und von ewiger Strafe und denken, ach, das ist wieder dieser rachsüchtige Gott, der bei der kleinsten Verfehlung direkt die Ewigkeit einkassiert. Wie passt denn diese drakonische Strafe zu dem sanften Hirten, der das verlorene Schaf sucht?
Dr. Kiener liefert hier eine sehr tiefgreifende theologische Analyse der Verhältnismäßigkeit. Das Problem ist nämlich, dass wir oft die Ausgangssituation ignorieren. Das Gleichnis zeigt, dass unsere Verfehlungen uns in eine unendliche Schuld vor dem Schöpfer bringen, weil er selbst unendlich ist. Wir vergessen einfach oft, dass unsere schiere Existenz, die Luft zum Atmen, unsere Beziehungen, jeder einzelne Herzschlag eigentlich ein völlig unverdientes Geschenk Gottes ist. Er schuldet uns überhaupt nichts.
Wir gehen immer davon aus, dass wir ein Anrecht darauf haben.
Genau. Wenn wir das Alte Testament betrachten, also Geschichten wie die Sintflut oder Sodom, sehen wir da ein ganz klares Muster. Gottes Strafgerichte folgen immer erst nach einer langen Phase extremer, verschmähter Barmherzigkeit.
Gott bestraft ja also nicht aus einer Kleinlichkeit heraus.
Nein. Er straft, weil der Knecht die absolute Barmherzigkeit empfangen, sie aber verachtet hat. Und weil er das Ebenbild Gottes in seinem Mitmenschen buchstäblich mit Füßen getreten hat. Die endgültige Entfremdung von Gott ist hier einfach die logische Konsequenz der menschlichen Entscheidung, Hartherzigkeit über die Gnade zu stellen.
Und diese unglaubliche Spannung, also Gottes perfektes Ideal von Gnade auf der einen Seite und unsere menschliche Neigung zu bürokratischer Hartherzigkeit auf der anderen, das bereitet eigentlich die perfekte Bühne für die wohl toxischste kulturelle Debatte der damaligen Zeit.
Wir springen ins 19. Kapitel. Es geht um die Ehe und den Scheidebrief.
Die religiösen Eliten wollen Jesus ja förmlich ans Messer liefern. Sie stellen ihm eine bewusst formulierte Falle und beziehen sich dabei auf das zivile Gesetz des Mose im 5. Buch Mose.
Damals gab es zwei rivalisierende theologische Schulen, die dieses Gesetz völlig unterschiedlich auslegten.
Das war die Schule von Schammai und die Schule von Hillel, richtig?
Genau. Schammai war extrem konservativ und sagte, eine Scheidung sei wirklich nur bei schwerer sexueller Untreue zulässig.
Und die Schule von Hillel?
Die hatten ein riesiges juristisches Schlupfloch kreiert. Sie legten das Gesetz so aus, dass ein Mann sich, und das ist das Zitat, jedem beliebigen Grund scheiden lassen konnte. Das ging wirklich so weit, dass das Anbrennen des Abendessens oder schlichtweg das Finden einer schöneren Frau als legitimer Scheidungsgrund galt.
Das ist ja unfassbar. Und die Pharisäer wollen Jesus nun zwingen, sich für eine Seite zu entscheiden?
Und Jesus durchkreuzt ihre gesamte Logik. Er lässt sich gar nicht erst auf diese enge Debatte über das mosaische Gesetz ein. Er geht hinter das Gesetz von Mose zurück, ganz an den Anfang der Bibel. Zu Genesis.
Er zitiert das Schöpfungsideal.
Richtig. Er argumentiert, dass diese zivilrechtlichen Bestimmungen des Mose, und das gilt für Scheidung, aber eben auch für Gesetze zur Sklaverei oder zur Polygamie im Alten Testament, dass das niemals Gottes Ideal war. Sie waren, wie Jesus es ausdrücklich nennt, nur ein Zugeständnis an die Härte eurer Herzen.
Das ist der Moment, in dem man die wahre Intention Jesu begreift, finde ich. Er agiert hier überhaupt nicht als puritanischer Spielverderber, der den Leuten einfach nur moralische Ketten anlegen will. Im Gegenteil.
Er schützt die Schwachen.
Genau. Wir müssen uns da die brutale wirtschaftliche Realität des ersten Jahrhunderts vor Augen führen. Eine Frau, die durch dieses hillelitische Schlupfloch wegen einer Lappalie verstoßen wurde, die stand vor dem Nichts. Sie verlor ihre wirtschaftliche Absicherung und wurde quasi in die Armut getrieben.
Und in dieser patriarchalischen Gesellschaft blieben die Kinder meistens beim Vater.
Schlimmer geht es ja kaum. Die Frau verlor nicht nur ihr Zuhause, sondern auch ihre Kinder. Und indem Jesus dieses juristische Schlupfloch einfach schließt, nimmt er den mächtigen Männern im Grunde ihr Spielzeug weg. Er stellt dich wie ein Schutzschild vor die Frauen, die ja die absoluten Verlierer dieses Rechtssystems waren.
Das ist völlig richtig analysiert. Er erlaubt zwar eine Ausnahme, das griechische Wort porneia, das für sexuelle Untreue steht, um den unschuldigen Partner zu schützen. Aber die Stoßrichtung ist eindeutig. Die Ehe ist kein Vertrag auf Zeit, den der Stärkere einfach nach Belieben auflösen kann.
Was die Jünger dann ja völlig überfordert.
Oh ja, die sind von dieser kompromisslosen Haltung dermaßen schockiert, dass sie entgegnen, naja, wenn das so ist, wenn man die Frau nicht einfach abservieren kann, dann ist es besser, gar nicht erst zu heiraten.
woraufhin Jesus etwas sagt, das in einer Gesellschaft, die die Ehe und das Zeugen von Nachkommen als allerhöchste religiöse Pflicht ansah, einem sozialen Erdbeben glich. Er spricht davon, dass manche sich selbst um des Himmelreiches Willens zu Eunuchen machen.
Ein absolut provokanter Begriff. Eunuchen waren damals gesellschaftlich geächtet. Sie waren von der vollen Teilnahme am Tempelkult ausgeschlossen. Ein Rabbi lehrte damals sogar, dass ein Mann, der mit 20 noch keine Kinder gezeugt hat, einem Mörder gleichkommt, weil er das Ebenbild Gottes nicht vermehrt.
Und Jesus nimmt diesen verachteten Begriff und adelt ihn quasi.
Ja, er meinte damit wahrscheinlich sich selbst, Johannes den Täufer und später auch Paulus. Also Menschen, die bewusst auf Ehe und Familie verzichten, um sich vollkommen der Sache Gottes zu widmen. Damit verleiht er dem Single-Dasein, das damals wirklich als Schande galt, eine enorme Würde und einen festen Platz in seinem Reich.
Weißt du, alles, was wir bisher besprochen haben, kulminiert dann eigentlich in der direkt darauf folgenden Szene. Da bringen Eltern ihre Kinder zu Jesus, damit er sie segnet. Und die Jünger weisen die Eltern schroff ab.
Weil sie ganz andere Pläne haben.
Genau. Die Jünger träumen von einem Marsch auf Jerusalem, von Ministerposten in einer neuen Regierung. Die haben schlicht keine Zeit für Kleinkinder. Doch Jesus hält die gesamte Prozession an, er weist seine engsten Vertrauten zurecht und wendet sich den Kindern zu.
Kerner zieht hier eine brillante Parallele zu einer Geschichte im Alten Testament. Da will der Diener des Propheten Elisha eine verzweifelte Mutter wegstoßen, aber der Prophet stoppt ihn und sagt, lass sie in Ruhe, ihre Seele ist bitter.
Und diese Episode fasst das gesamte Verständnis des Reiches Gottes zusammen. Die Jünger denken in den Kategorien der Welt, also politischer Einfluss, militärischer Sieg über die Römer, Status, Effizienz.
Und Jesus demontiert diese Vorstellungen Stück für Stück. Sein Königreich definiert sich eben nicht durch die Nähe zur Macht, sondern durch die Nähe zu den Machtlosen.
Es geht darum, stehen zu bleiben und Kinder zu segnen. Es geht darum, diese wirtschaftlich verwundbaren Frauen vor Ausbeutung zu schützen. Es geht darum, wirklich gnadenlos zu vergeben, weil man selbst unendliche Gnade empfangen hat.
Wir sehen hier einen Mann, der nicht einfach nur das System repariert, sondern den menschlichen, liebevollen Kern der Schöpfung wieder freilegt.
Viele Dinge, die damals als ehrenes Gesetz galten, entlarvt Jesus schlicht als trauriges Zugeständnis an die Härte der menschlichen Natur. Er ruft unermüdlich zurück zu jenem Ideal, in dem Menschen einander mit radikaler Würde begegnen. Und das bringt mich zu einem Gedanken, den du, der diese Analyse gerade hört, in den Alltag mitnehmen kannst.
Da bin ich jetzt gespannt.
Wenn das Reich Gottes nicht dazu dient, unsere Fehler, unseren Egoismus und unsere Gier einfach nur zivilrechtlich zu verwalten, sondern das ursprüngliche Ideal wiederherzustellen. Welche unserer modernen gesellschaftlichen Zugeständnisse an die menschliche Schwäche, also all diese Dinge, die wir heute in Wirtschaft, Gesellschaft oder Kirche mit Gesetzen und Verträgen perfektioniert und abgesichert haben, welche davon würde Jesus heute wohl als erstes einkassieren?
Das ist eine harte Frage. Wo verwalten wir heute nur die Härte unserer Herzen, anstatt das Ideal zu leben?
Genau, und wir lassen dich heute genau mit dieser Frage allein. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder eine Schicht tiefer graben.